Gut, Ines, du darfst auch mal wieder was sagen.
Bin ich wieder dran?
Ja, jetzt bist du mal dran und darfst uns dein Thema, geht es um Gerinnung?
Nee, aber also ich meine Hämatologie, sind wir doch noch ein bisschen im, ich sag mal so sehr naheliegenden Bereich.
Ja, ist ja trotzdem Thema, was...
Typisch, ne?
Genau.
Nee, ich finde immer, dass die besten Geschichten schreibt das Leben und ich hatte irgendwie auch im Notarztdienst einen Patienten, einen sehr kleinen Patienten, einen Schuljungen mit stärksten Schmerzen gehabt. Und diese Schmerzen, man hat ja diese Kinder, die, wenn sie ganz klein sind, dann tut meistens der Bauch weh, egal was jetzt genau wirklich kaputt ist. Aber dann werden die Kinder ja immer ein bisschen differenziert und können dann auch vielleicht mal drauf zeigen, wo es denn weh tut. Und es wird ein bisschen sinnvoller. Aber das war ein Kind, was tatsächlich um Schmerzmittel gebettelt hat. Und es taten die Oberschenkel, der Bauch, der Brustkorb, alles weh. Und Kinder in dem Alter wissen, es kann damit... Also wenn man nach Schmerzmitteln fragt, kann es darauf hinauslaufen, dass man zum Beispiel eine Spritze kriegt. Mhm. Das heißt, irgendwann sitzen die Kinder doch verkrampft da und pressen den Mund zusammen. Man sieht, denen tut das mega weh, aber die trauen sich nicht überhaupt irgendwas zu sagen, weil genau die Angst ein bisschen größer ist als das. Aber das Kind flehte um Schmerzmittel und das fand ich so merkwürdig, als ich dem dann Schmerzmittel gegeben habe, intranasal schön, ich also immer noch... großer Freund vom MAD, danke nochmal dem, der das erfunden hat, hat also ein bisschen Esketamin und wieder zu lahm gekriegt. Und danach haben wir ein nettes Fachgespräch über Playmobil geführt.
Ja.
Und, das Kind hat, ich weiß gar nicht, es war halt in Deutschland geboren, aber die Eltern konnten kein Deutsch. Und irgendwie kam in dieser Anamnese raus, das Kind hat das alles schon einmal gehabt.
Mhm.
Irgendwie. Und das wirkte jetzt auch nicht wie dieses Kind, was irgendwie typisch jetzt Angst in der Schule hat, irgendwie so ein bisschen psychosomatisch, aber das hatte richtig Schmerzen. Also bevor die Medikamente gewirkt haben. Und da grübelt man ein bisschen länger nach. Und dann war halt irgendwann die Zeit abgelaufen, wo man halt als Notarzt mal in der Klinik hätte anrufen können, was ist denn da jetzt eigentlich rausgekommen. Irgendwann ja ist das ja dann doch ein bisschen problematisch und habe dann einen anderen Podcast gehört. Und dann kam es dazu, wo ich dann dachte, könnte gewesen sein, ich weiß es jetzt nur nicht genau, ob das bei diesem Kind jetzt auch so war. Auf jeden Fall habe ich eine Erkrankung vorbereitet. Und habe da noch den Hämatologen meines Vertrauens gefragt, der schon mehrere Patienten mit behandelt hat und was in unserem Formenkreis nicht so ganz häufig vorkommt und fange jetzt mit einem anderen Fallbeispiel an.
Okay.
Um nochmal einfach noch nicht richtig was zu sagen. Also man möge mir ja die Aussprache der Namen und Ähnliches so ein bisschen verzeihen, weil bin ich nicht so. Also wir arbeiten in der Notaufnahme. Und da kommt der 27-jährige Cengiz Ünal von zwei seiner Freunde gestützt in die Notaufnahme. Also man sieht dem an, der hat stöhnt vor Schmerzen, dem geht's tierisch, aber was bleibt eigentlich anderes übrig, wenn man fußläufig in die Notaufnahme kommt? Man muss durch die Triage durch. Mhm. So, er wird also in die Triage gebracht, wird da von einer rüstigen Pflegekraft empfangen, die fragt mal, wo tut's jetzt eigentlich weh? Der antwortet halt im gebrochenen Deutsch, Beine, Rücken und Bauch. Er braucht jetzt Morphin. Pflegekraft findet das irgendwie nicht so lustig irgendwie und sagt, winkt ab. Erstmal hier Standard, erstmal muss jetzt mal Puls gemessen werden, Blutdruck, Sauerstoffsättigung, ne, und dann kann er erstmal warten und dann müssen wir mal weiter gucken. Sie fragt ihn
wäre halt, in unserer Notaufnahme ganz genauso.
Nein, ich würde euch jetzt Fieber messen.
Ich finde, eures ist die freundlichste Notaufnahme, wo ich jemals irgendwie Patienten hingebracht habe, wollte ich nochmal erwähnt haben.
Okay.
Wollte nur einmal so weitergehen.
Viele Grüße. Ich sehe das manchmal nicht ganz.
Also, mal so vergleichsweise. So. Die fragt ihn halt, ob er einen Unfall gehabt hat. Der Herr Cengiz sagt, der Cengiz sagt, er hat Sport gemacht, fällt fast zusammen vor Schmerzen irgendwie und wird erstmal triagiert, nicht als besonders gefährdet gesehen. Und naja, wenn du Schmerzen nach dem Sport hast, wer ist dafür zuständig? Unfallchirurgen, ne? So, da kommt ein Assistenzarzt im zweiten Weiterbildungsjahr, untersucht den Patienten, kann die Symptome nicht richtig zuordnen, weil ja auch irgendwie alles wehtut und der Patient bettelt wirklich um Morphin, ne? Weil das wird ihm helfen. So, denn mit so einer Hilfe von so einer Übersetzungs-App versucht man dann rauszufinden, was jetzt eigentlich genau passiert ist. Anamnese, also große Sprachbarriere. Und dann kommt er halt auch irgendwie raus. Er hat halt irgendwie nur eine Sichelzellanämie, irgendwie eine Vorerkrankung. Und der Unfallchirurg stellt fest, er kann nicht richtig was röntgen irgendwie. Also eigentlich ist er auch nicht für zuständig. Und
genau. Ich sehe den Unfallchirurgen in unser Arztzimmer kommen.
Hinter dir stehen.
Die Kladde auf den Schreibtisch werfen und sagen, das ist nun gar nichts Traumatisches.
Ist ein bisschen überzogen dargestellt, aber das ist Absicht. Also das ist jetzt im, genau, also der Internist muss sich eigentlich jetzt um den Herrn Ünal kümmern. Der ist aber jetzt gerade bei so einem Stemi-Patienten, also das heißt, der Patient muss immer noch warten. Blut ist ihm abgenommen worden, weil jetzt ist er internistisch, da muss man ja mal eine Blutprobe irgendwie wegschicken.
Und
ein EKG machen, genau. Und er kriegt zumindest mal gnädigerweise schon mal ein Gramm Paracetamol irgendwie, um es denen besser zu gehen. So. Das ist so der einleitende Fall. Und der geht ja halt so ein bisschen in, also wir haben einen Patienten, der hat ein Problem und so richtig verständlich, also ist, haben wir einmal eine Sprachbarriere, vielleicht auch noch ein bisschen Schubladendenken und ähnliches, was diese ganze Problematik etwas problematisch machen können. Aber es ist schon etwas rausgekommen. Also dieser Patient leidet an der sogenannten Sichelzellkrankheit. Die ist bei uns nicht so häufig, muss man sagen. Die ist in anderen Ländern, also vor allen Dingen Anteile Afrika, Mittlerer Osten, Indien, Osttürkei, bisschen weniger halt in Griechenland.
Überall da, wo Malaria endemisch ist.
Genau.
Zum Beispiel, genau.
Das ist das Einzige,
was ich, glaube ich, aus ihr wahrscheinlich ihr genauso, das Einzige, was ich wusste aus dem Studium, war, hat einen Vorteil, wenn man Malaria irgendwie nicht haben will. Irgendwie. Aber sonst wusste ich über diese Erkrankung eigentlich fast nichts, muss ich sagen.
Bauchschmerzen, also, das ist so Emergency Room Wissen. Bauchschmerzen.
Selbst das ist nicht mehr hängen geblieben gewesen. Okay. Also das heißt, ich habe festgestellt, dass ich relativ große Lücken, also wirklich in diesem Bereich dieser Erkrankung habe und mir das auch nicht bewusst war, was da eigentlich so alles hinter sich ist. Hört man sich halt mal diverse Podcasts an, liest einiges dazu, fragt mal die Leute, die wirklich die Patienten behandelt haben und erstmal so ein paar Infos vorweg. Also verursacht wird die Sichelzellkrankheit durch ein Vorliegen einer Mutation, dass ein falsches Hämoglobin gebildet werden. Das ist das Hämoglobin S. Und das liegt je nach Menge ungefähr grob über 50% vor. Und das sind so Veränderungen in dieser in der Aminosäurenfolge in dieser Beta-Globulin-Kette. Einfach nur, man muss sich vorstellen, das führt dazu, dass dieses Hämoglobin vermindert wasserlöslich ist. Also das heißt, das löst sich ungefähr 25% geringer in Wasser. Dann, das wird immer schlimmer, je hypoxischer irgendwie die Bedingungen sind. Also denn kommt es dazu, durch diese charakteristische Formveränderung der Erythrozyten, also wir wissen ja, Hämoglobin steckt in den Erythrozyten, die werden sichelförmig. Mhm. Und das kann man auch zum Beispiel in einem Blutausstrich und ähnliches auch feststellen.
Daher kommt also der Name.
Diese sichelförmigen Erythrozyten, die werden viel zu früh abgebaut, weil die eine relativ verkürzte Überlebenszeit hat. Wisst ihr noch ungefähr, wie lange hält so ein Erythrozyt normalerweise ungefähr, grob?
120 Tage?
Ja, also grob, ja, 90, 120 Tage ungefähr. Was schätzt ihr, wie lange halt so ein Sichelzell-Erythrozyt?
15?
Ja, 17 bis 20. Mensch, du bist heute echt der Beste irgendwie mit Schätzen.
Ja, ich konnte immer MC wissen, war immer meins.
Ich glaube auch, zu Nummer C nehmen, genau. Also der hält wirklich nur so 17 bis 20 Tage. Das heißt, dieser Patient hat eine chronische Hämolyse und das führt halt zu dieser hämolytischen Anämie. Und das kann so einiges mit sich ziehen. Also das bezieht sich jetzt ja nun nicht nur auf Blut und meinetwegen, dann haben wir eine Hämolyse, sondern das ist prinzipiell durch, ich sag mal so, Endothelschaden, rezidivierende Gefäßverschlüsse mit akuter und chronischer Organinsuffizienz wirkt das auf den ganzen Körper. Das heißt, es ist eigentlich eine Systemerkrankung.
Mhm.
So, also jetzt, wie kann sich das überhaupt auswirken? Also die Symptome fangen immer erst ab dem dritten, vierten Lebensmonat an. Warum?
Ja. Vorher fetales Hämoglobin von
der Mutter. Genau. Also vorher
Alter.
Doch gelebt. Also vorher hat das Kind halt, also das Baby, dieses sogenannte fetale Hämoglobin, das HbF. Und das wird erst nach und nach ersetzt, halt durch dieses unlösliche HbS. Und dann wird es halt symptomatisch. Und diese Ausprägung ist sehr variabel. Das heißt, das kann asymptomatischen Erwachsenen ergeben, bis ein schwerstes Multiorganversagen in der Kindheit, je nachdem, wie viel Menge da von diesen HbS gebildet wird. Kinder haben gerne so sogenanntes Hand- und Fußsyndrom. Das sind so schmerzhafte Gefäßverschlüsse mit Schwellungen an Fuß- und Zehenknochen, so eine Daktylitis. Also die können richtig wurstformig gerötete Finger haben irgendwie und fallen damit erstmalig auf, was natürlich auch gerne ein bisschen aussieht wie, was weiß ich, eine Infektion oder ähnliches. Dann kannst du gerne zu sogenannten Milzsequestrationen kommen. Das heißt, eine rasche Milzvergrößerung mit einer plötzlichen Anämie, weil halt dieses ganze Blut halt in dieser Milz drin sitzt. Und man kann auch eine starke Retikulozytose finden. Das heißt, da wird ja mal was nachgebaut von den Erythrozyten. Funktionell haben die eigentlich eine Asplenie, also Asplenie. Das heißt, die Milz funktioniert ja, kann ihren ganzen Aufgaben nicht so nachkommen, also auch so schwerste Infektionen abzuwenden, gerade diese ganzen bekapselten Erreger, vor allen Dingen Pneumokokken, da kann es wirklich zu schlimmen Multiorganversagen kommen, mit durch diese Asplenie und die haben halt einen Immundefekt dadurch auch. Mhm. Aplastische Krisen, also dass das Knochenmark total aufgibt, kann es auch gerne mal durch diesen Parvovirus B19, also Ringelröteln oder ähnliches kommen, dass der Patient überhaupt keine Substanz mehr nachbaut. Also wirklich, das sind so die ersten Sachen, wo die mit auffallen können. Dann kann es schwerwiegendste Komplikationen, da kann man sich eigentlich jetzt fast alles nehmen, wo irgendwie ein Organ verstopft ist, also Apoplex. Also das heißt, man findet schon allein bei 20-Jährigen ischämische Artefakte irgendwie im Gehirn, wenn man die mal ins MRT legt, irgendwie bei 40-Jährigen glaube ich fast 40%. Also das ist auch still ablaufend Apoplex.
Okay.
Paralytischen Ileus bei mesenteriale Ischämie, also das heißt, das Bauch.
Und das kenne ich so Gefäße. Als Hauptsymptom, ja.
Mhm. Ja.
Genau, verschlossen sind Priapismus, chronisches Nierenversagen. Und,
hast du gelacht, Torben?
das Bier. Ja, das akute Thorax-Syndrom, da kommen wir nachher noch ein bisschen zu, kann zum chronisch-pulmonalen Hypertonus, Augenerkrankung, proliferative Retinopathien, orbitales Kompressionssyndrom, also wirklich
sehr viele Organe.
Alles. Es ist eine Systemerkrankung. Also überall, wo sich irgendwie ein Gefäß verschließen kann, kann es das auch verschließen. Also irgendwie nicht gut. Also es führt auch dazu, dass die Lebenserwartung von dem Patienten deutlich reduziert ist und die auch so ähnlich wie so ein DMP-Programm wirklich in eine vermehrte Vorsorge müssen und da ordentlich untersucht werden. Wie kann man das rausfinden? Erstmal, man kann das Hämoglobin analysieren, also sogenanntes High Pressure Liquid Chromatography kann man machen, und dann sequenzieren, was da kaputt ist, irgendwie in diesen Beta-Globulin gehen und man findet halt so einen typischen Hämolyseparameter in dem Bereich. In anderen Ländern wird eine Pränataldiagnostik gemacht, also dass man das vor der Geburt halt schon rausfinden kann, ist bei uns halt auch
aufgrund der geringen Prävalenz
nicht.
Ich möchte einmal kurz DMP, Disease Management Programm. Ines hat das so selbstverständlich abgekürzt. Ja. Das sind Programme wie zum Beispiel bei Diabetes und zu hohem Blutdruck, wo es festgelegte Kontrollintervalle mit festgelegten Kontrolluntersuchungen für die Patienten gibt, um mögliche Komplikationen früh festzustellen und auch früh zu behandeln beziehungsweise die Therapie zu optimieren.
Genau. Also es ist jetzt ja so, diese Sichelzellkrankheit ist bei uns ja wirklich nicht so häufig und dementsprechend sind wir einfach auch nicht so richtig darauf vorbereitet, wenn so ein Patient dementsprechend kommt. Man muss wissen, dass gewisse Einwirkungen auf die Erythrozyten diese Sichelzellbildung fördert. Das ist zum Beispiel eine Dehydratation, also wenn irgendwer austrocknet, viel geschwitzt hat oder ähnliches, unterkühlt, weil er zu draußen meinetwegen zu lange im Schwimmbad gewesen ist irgendwie und sich da gefröstelt hat, hypoxisch geworden ist, azidotisch geworden ist durch irgendwelche Gründe, also zum Beispiel auch durch anaerobes Training oder sowas und durch Infektionen. Das führt dazu, dass sich gerne die Erythrozyten in diese Sichelform quetschen und es kommt dann halt zu dieser vermehrten hämolytischen Anämie, der Sichelzellkrise, Organkomplikationen und zum Beispiel auch diesen akuten Thorax-Syndrom, wo ich gleich ein bisschen drauf hinaus will. Also zur generellen Therapie kann man sagen, es geht hauptsächlich darum, diese Zustände, die zur Sichelzellbildung führen, zu verhindern. Also dementsprechend die Dehydratation verhindern, mit Flüssigkeitszufuhr nicht überinfundieren oder ähnliches, Alkohol meiden, gegen die Unterkühlung warme Kleidung, Wärmen, Hypoxie, müssen die Patienten ein bisschen vorsichtig sein mit großen Höhen oder zum Beispiel Langstreckenflügen, dass sie da nicht in die Hypoxie geraten. Nikotinkarenz und wenn man zum Beispiel eine obstruktive Schlafapnoe hat, dann das auf jeden Fall frühzeitig behandeln. Um die Azidose zu verhindern, also keine anaerobe Belastung, wenn jemand zum Beispiel auch frühzeitig eine Gastroenteritis hat, frühzeitig Arztvorstellung gegebenenfalls dagegen wirken mit Infusionen und Ähnlichem, um die Azidose halt zu verhindern. Gegen Infektionen, Hygienemaßnahmen anwenden, Impfungen, vor allen Dingen gegen diese ganzen bekapselten Erreger, Hämophilus, Influenza B, den 13-valenten Pneumokokken-Impfstoff, Meningokokken. Gerade im Kleinkindalter bis zum 4. oder 5. Lebensjahr bekommen die Patienten sogar eine Penicillin-Prophylaxe, um dem die haben ja eine funktionelle Asplenie und damit die nicht gleich irgendwie an so ein overwhelming Infektionssyndrom da irgendwie versterben, muss dem
vorgeführt werden.
Opsi, genau. Was war nochmal das dazwischen? Das ist ja eigentlich Splenektomie eigentlich, ne? Also
also
das passt noch nicht so ganz, aber funktionell sind
die Asplenisch. Die Chirurgen wissen.
Genau. Manchmal noch ein bisschen Folsäure oder Ernährungsberatung, um da aufzupassen. Das ist ja eine Systemerkrankung, hatte ich ja schon einmal gesagt, wie in diesen Vorbereitungs-Disease-Management-Programms müssen die Patienten nach einer Leitlinie diverse Untersuchungen durchführen lassen. Augenarzt, Kardiologe, Angiologe, Laboruntersuchungen, um dann zu schauen. Transfusion, ja, bei Transfusionsträgern, aber vorsichtig, gerade die Milch kann ja sehr, sehr viel speichern und das auch zum Beispiel wieder freigeben, kann es gerne auch zu so einem Hyperviskositätssyndrom kommen, wenn das gepulte Blut aus der Milz halt bei Milzsequestration wieder freigegeben wird. Aber nicht, also man sagt grob nicht über 10,5 transfundieren, gegebenenfalls eher mal Austausch transfundieren, weil die ja funktionell nicht gut funktionieren. Man kann Hydroxycarbamid geben, also da wird sich vielleicht der Trump freuen, irgendwie, weil er das ja auch schon mal empfohlen hat. Warum eigentlich? Das induziert die Bildung von diesen fetalen Hämoglobin.
Okay.
Also unter verschiedenen Voraussetzungen kann man das geben. Wäre vielleicht nicht eher, obliegt eher den Kollegen der Hämatologie, das zu geben. Ganz frühzeitig sollte man gegenwirken, wenn der Patient sich mit Fieber oder Ähnlichem vorstellt. Also man kriegt auch relativ frühzeitig schon eine antibiotische Therapie, um einer möglichen Sepsis halt entgegenzuwirken. Da wird gerne Cefotaxim in Einzeldosen gegeben, wenn die Sepsis nicht sicher ausgeschlossen werden kann. Ceftriaxon, was man ja sonst ganz gerne mal gibt, könnte unter Umständen zu so einer antikörpervermittelten Hämolyse führen bei den Patienten.
Okay.
Das sollte man einfach nur mal ganz kurz im Hinterkopf behalten. Unser Patient, der jetzt hier kam, der leidet an einer sogenannten Sichelzellkrise. Das sind akute Schmerzkrisen, die über 2 Stunden an Extremitäten, Rücken, Bauch, Brustkorb, Kopf ohne irgendwie eine andere Ursache als diese Sichelzellkrankheit auftauchen. Das ist ausgelöst durch so eine vasookklusiven Ereignisse. Das heißt, die Gefäße sind verschlossen, also verengt und daher kommt es zu so einem nozizeptiven Ischämie-Schmerz. Und wenn man sich mal vorstellt, man macht sich irgendwie ein Gummiband um kleinen Finger, lässt das mal die ganze Zeit dran, tut irgendwann ganz schön weh. Und wenn man sich das vorstellt, dass da relativ viel auch das Knochenmark betroffen ist, jeder, der schon mal einen Patienten einen IO-Zugang aufgespritzt hat, ohne davor Lidocain genommen zu haben, weiß, das tut dem Patienten tierisch weh. Und dementsprechend hat man da auch Patienten, die starke Schmerzen brauchen und dementsprechend auch eine erhöhte Schmerzmittelgabe. Diese Schmerzangaben niemals bagatellisieren, ne? Also die können auch gerade auch durch diese ganzen vielen verschiedenen Organmanifestationen, auch mit diesen Osteochondrosen und Untergang von verschiedenen Knochen zum chronischen Schmerzsyndrom übergehen. Was empfohlen wird, ja klar, man kann NSAIR zwar geben, aber die sind ja auch viel niereninsuffizient, muss man etwas vorsichtig sein, eine frühzeitige IV-Morphingabe auch über Perfusa längerfristig. Bisschen auf diesen Co-Analgetikern, Laxans und ähnliches achten, wenn die Nieren schwächer sind, mal eher auf Hydromorphon umsteigen. Dann muss der Patient gegebenenfalls engmaschig überwacht werden, gegebenenfalls braucht er auch ein Monitorbett, muss man einfach mal so überlegen. Man muss nicht generell jedem Patienten Flüssigkeit geben, aber wenn er die Tendenz hat zu dehydrieren, dann auch intravenös volle Elektrolyt Lösung substituieren. Ja. Längerfristig mit den Hämatologen diskutieren, ob da Hydroxycarbamid, also für die Induktion von dem fetalen Hämoglobin oder halt sowas wie eine Stammzellentransplantation machen, nur geringe Zentren, in Frage kommt. Diese Sichelzellkrise, die dieser Patient in dem Fallbeispiel halt kann, auch langfristig in ein akutes Thorax-Syndrom übergehen. Jetzt geht's weiter wieder zu unserem Patienten zurück. Also es wendet sich endlich das Blatt. Der internistische Dienstarzt kümmert sich um Herrn Ünal und der hat auch mal in der PJ in der Hämato-Onko gearbeitet und hatte schon mal einen Patienten, Gott sei Dank, mit der Sichelkrise gehabt. Also der kriegt einen IV-Zugang, bekommt Morphin über den Perfuser, wird rehydriert, irgendwann kommt das Labor wieder, zeigen sich Hämolyseparameter und der RB liegt bei 8 Gramm pro Deziliter. Schmerzen sind zwar ein bisschen besser, aber der Patient bekommt echt schlecht Luft, muss häufig husten, Fieber hat er jetzt auch und was man dann so gerne macht, man Röntgen vom Brustkorb. Also, und da zeigen sich einseitige Infiltrate. So, dem Internisten kommt diese Situation irgendwie nicht ganz geheuer vor, also ganz gut kennt er sich damit nicht aus, aber irgendwie stimmt das hier nicht und er ruft mal im benachbarten Uniklinikum an und bittet um Rat, weil der Patient da auch schon mal war. Dort wird die prekäre Situation etwas besser erkannt und der Patient wird zur Austauschtransfusion auf die Intensivstation übernommen von der Uniklinik auf die Intensiv. Weil der Patient halt ein akutes Thorax-Syndrom aus der Sichelzellkrise herausbekommen. Und zwar ein akutes Thorax-Syndrom ist auch akut und schlimm und meist läuft das auch relativ fulminant ab. Also es gibt verschiedene Abläufe, die ähneln komplett einer Pneumonie. Man kann es nicht richtig unterscheiden. Also die Fulminante pulmonale Symptomatik ist halt meistens in diesem zeitlichen Zusammenhang mit so einer Schmerzkrise. Mortalität ist 1% bei Kindern, 10% bei Erwachsenen. Also wenn man 10 Sichelzentpatienten mit einem akuten Thorax-Syndrom haben, geht einer von tot. Das ist also erhöhte Mortalität. Weil, wie es bei einer Pneumonie jetzt ganz genau ist, weiß ich es nicht irgendwie, aber ich glaube nicht, dass jeder 10. irgendwie so verstirbt irgendwie bei euch.
Nee, also hoffentlich nicht.
Ich denke nicht. Ne?
Nicht jeder 10. behandelt.
Ja, eben. Wichtigste, also klinisch und radiologisch nicht von der Pneumonie zu unterscheiden. Wichtigste Therapie ist tatsächlich die Transfusion, ne? Nicht über so einen 10,5 Gramm pro Deziliter HbA-Wert, gegebenenfalls eine Austauschtransfusion, wenn das fulminant ist. Also das ist die zweithäufigste Komplikation nach dieser Schmerzkrise und die Symptome sind halt ein neu aufgetretenes pulmonales Infiltrat und mindestens ein weiteres Symptom, komischerweise klingen die alle nach Pneumonie, Fieber über 38,5.
Husten,
Sauerstoff, SpO2-Abfall mehr als 2%, PaO2 unter 60 mm Hg, Tachypnoe, Einziehung, interkostal, thorakale Schmerzen, Husten geben, Rasselgeräusche. Also daher, alles, was irgendwie aussieht wie eine Pneumonie, wird behandelt wie ein akutes Thorax-Syndrom, wenn der Patient eine Sichelzell
Sichelzellkrankung hat.
Die Ätiologie ist so ein bisschen multifaktoriell. Und zwar hat man einerseits diese Gefäßverschlüsse, ne, einerseits durch die Sichelzellen, andererseits aus Fettembolien, die aus quasi Gefäßverschlüssen in den Beinen kommen, daher auch die Schmerzen in den Röhrenknochen. Durch eine Infektion, die sind ja relativ anfällig für eine Infektion, wenn da eine Pneumonie mit dabei ist, kann die natürlich auch gleich die Sichelzellkrise, das Schmerzsyndrom und dann das akute Thorax-Syndrom auslösen. Die Hypoxie, weil wenn du japsig bist wegen einer Pneumonie mit deiner Gasaustauschstörung, hast du wieder vermehrte Sichelzellbildung, also so ein Teufelskreis. Mhm. Das heißt, die können rasch intensivpflichtig werden und auch ein ARDS entwickeln, relativ schnell beatmungspflichtig werden. Also dementsprechend muss man da aufpassen und darf das nicht unterschätzen. Auch wenn man da meinetwegen, also hat man einen 25-jährigen, sonst gesund aussehenden Typen irgendwie voreinsitzen, der kann sich rasch verschlechtern. Wenn das so ausschaut. Was kriegt der Sauerstoff? Kriegt Infusionen? Entweder eine einfache Infusion bei diesen langsamen progredienten akuten Thorax-Syndrom bis halt zur Austauschtransfusion bei der fulminanten Krise. Und natürlich eine Antibiose. Also das sollte einmal so ein bisschen quasi zusammenfassen, dass die Sichelzellanämie wirklich eine Systemerkrankung ist, die wirklich ganz schnell auch böse werden kann. Ne? Mhm. Die ist eine ernstzunehmende Systemerkrankung und bedarf halt besonderer Fürsorge. Und wenn man die selber nicht machen kann, braucht man jemanden, den man anrufen kann. Also das ist ein Hämatologen oder jemand, der sich da halt mit auskennt. Schmerzkrisen und das potenziell tödliche Thorax-Syndrom müssen frühzeitig erkannt und behandelt werden. Also da darf nicht bagatellisiert werden. Und weil es halt sehr selten ist, sind die viele Behandler halt nicht damit vertraut. Und wenn so ein Patient kommt, der spricht kein Deutsch, möchte auch noch Morphin haben oder sowas, führt das gerne mal zu Stigmatisierung. Weiß man ja selber, dafür braucht man nicht mal alles vorliegen davon. Und dementsprechend muss man sich dem nur bewusst sein, dass das so sein kann. Eine Frage an euch. Mal angenommen, ihr kriegt jetzt einen Patienten zu elektiven OP mit einer Sichelzellerkrankung in der Vorgeschichte. Auf was würdet ihr besonders achten bei dieser Narkose?
Er darf nicht sauer werden, er darf nicht auskühlen.
CO2 normwertig, also Normooxygenierung.
Flüssigkeit noch.
Vielleicht, dass die perioperative Single-Shot-Therapie anpassen?
Zum Beispiel, ja. Also erstmal, wenn es elektiv ist, macht ein hämatologisches Konsil vorher. Also holt euch da Hilfe oder vielleicht auch nicht unbedingt im Krankenhaus hinter Tupflingen, dass da jemand ist, der sich damit auskennt. Kurze Nüchternzeiten, dementsprechend gegebenenfalls Deckel mit einer IV-Flüssigkeitsgabe, dass der wirklich nicht dehydriert, hast du ja schon gesagt eben. Normotherm, also frühzeitig auch wärmen bei kleinen Eingriffen. Hypoxie vermeiden sollten wir das nicht immer irgendwie, also generell alles von den anderen Sachen. Teilweise ist es so, wenn man tatsächlich größere Eingriffe hat, da fängt es mit einer Endoprothesenversorgung oder bis halt irgendwie Herz-Thorax-Gefäßchirurgie, dass die vorweg schon austauschtransfundiert werden.
Okay.
Weil die Gefahr halt
intakte Erythrozyten haben.
Genau, weil halt damit diese Sichelzellkrise halt nicht auftauchen kann.
Okay, spannend. Also ich meine, das jetzt möchte ich mal ganz kritisch fragen. Wir wissen ja nur mittlerweile, dass so eine Transfusion auch langfristig Schäden machen kann. Ob das jemals untersucht wurde, ob das den Patienten langfristig benefit, kurzfristig
Sicher.
Naja, die sind adaptiert an niedrigere Werte. Also die laufen mit einem 7er, 8er HB rum. Wenn nichts los ist, ist auch alles in Ordnung, ne? Also dann braucht der nicht unbedingt gleich eine Transfusion. Aber natürlich, wenn du den Austausch transfundierst oder der halt häufiger in so eine Schmerzkrisen oder ganz hohen Anteil von HBS hat, dann hat er natürlich einerseits längerfristig Organschäden durch die Sechelzellkrise, hat aber auch Organschaden durch eine Massentransfusion, Eiseneinlagerung, Störung und ähnliches. Ja, schmaler Grat, ne?
Eine ganz gemeine Frage, von der ich gar nicht sicher bin, ob du sie beantworten kannst. Ich muss sie trotzdem stellen.
Mach da mindestens einmal im Podcast.
Ja?
Hau raus. Du redest die ganze Zeit von Morphin. Gibt es irgendeine Evidenz für Morphin oder einfach Opiat-Schmerz?
Habe ich mich auch schon gefragt.
Es ist ein nozizeptiver Schmerz, ne? Du kannst natürlich erstmal mit einfachen Medikationen halt Stufe 1 WHO oder irgendwas ähnliches anfangen. Nee, aber oder meinst du jetzt irgendwie, dass du eher Fenta auch dein Lieblingsmedikament Ketanest geben. Also wenn das wäre gut, auch noch
jetzt
Option.
Langfristig möchte ich hier mit Ketanest nicht die ganze Zeit. Es ging mir jetzt mehr darum, ob man jetzt auch Dipi nehmen kann, weil immer diese Diskussion ist.
Also stand in der Leitlinie so drin. Es gibt, wo habe ich das erstmal her? Kann ich mal ein bisschen was dazu sagen? Es gibt eine AWMF-Leitlinie über die Sichelzellkrankheit, die ist von der pädiatrischen Onkologie, die ist zwar abgelaufen, aber die liest sich sehr gut. Die ist gerade in Überarbeitung. Das weiß man auch mal nicht, was das so heißt, ne?
Heißt gar nichts.
Die ist zwar abgelaufen, also im Dezember letzten Jahres, aber das ist wenigstens mal eine, liest sich echt mal gut. Also da kann man auch schnell mal nachschlagen, weil die wenigstens mal nicht irgendwie diese ganze Selbsthuldigung, denn Ewigkeiten noch Evidenz hier, Evidenz da oder irgendwas ähnliches, sondern die sagt, hier, diese Problematik hast du, dann machst du halt das, ne? Mhm. Und das finde ich mal endlich mal eine hilfreiche Leitlinie, muss ich sagen.
Alles gut, ich frage auch nur so gemein, weil ich extrem kritisch gegenüber Aussagen bin, dass ein Opiat einem anderen Opiat überlegen ist.
Nein, das definitiv
abseits der analgetischen Potenz, dass man halt weniger nehmen muss. Oder
internistische
so.
Erkrankungen, Morphin ist irgendwie internistischer als Dinge, aber du kannst
und
bestimmt
bei Kindern
auch alle anergeben.
Morphin ja einfach noch viel verwendet, muss man ja auch fairerweise sagen. Also, das ist ja einfach noch ein etabliertes Medikament.
Also, könnt ihr machen, könnt ihr bleiben lassen.
Ja, ja. Gut, also, fassen wir es kurz zusammen. Man muss wie bei Ihnen das immer an dieses Krankheitsbild erstmal überhaupt denken, weil das hier bei uns zumindest extrem selten ist. Wenn man dran denkt, darf man es nicht bagatellisieren, auch dass diese Patienten Schmerzen haben. Die haben wirklich Schmerzen. Wenn die irgendwie Husten, Luftnot, Thoraxschmerzen haben, ist es dieses Thorax-Syndrom.
Oder könnte es
bis zum Beweis des Gegenteils ist das dieses
Thorax. Das könnte ja auch eine Embolie sein, ne?
Es sind Fettoembolien, die das auch teilweise mit auslösen. Ja.
Also eine
Lungenembolie, klar, die kann alles haben. Die können Herzinfarkt haben, die können Apoplex, die können alles haben, wo irgendwie sich Blutgefäße verstopfen.
Neben Volumen und Schmerztherapie ist erstmal Transfusion bis zum HB von 10,5 und danach und bei schweren Verläufen Austauschtransfusion und Experten dazu ziehen. Nicht denken, das kann ich alles selbst.
Das bisschen Hämatologie.
Kurz den Herold rausgeholt, genau. Nee, und halt die Infektionskomponente, das ist auch noch ganz, ganz wichtig, dass die wirklich gefährdet sind.
Okay, aber man müsste das ja zumindest jetzt ohne die Leitlinie selbst gelesen zu haben, über CRP und PCT gut noch differenzieren können. Es sollte ja beides nicht durch eine Hämolyse erhöht sein, würde ich jetzt behaupten.
Eigentlich nicht, aber kannst du es immer ausschließen? Wenn du noch kein CRP hast.
Wenn ich noch kein CRP habe.
Und manche Infektionen ohne PCT.
Also ganz im Frühstadium nicht, aber das PCT ist ja schon relativ sensitiv für bakterielle Infekte, zumindest muss man sagen. Ne?
Gut, ich glaube. Super spannend, besonders weil es auch was ist, was man halt mal im Studium gehört hat oder bei Emergency Room gesehen hat. Aber
nicht mal da. Hättest du mich vor einem Monat gefragt, wäre also nicht
hier Emergency Room, kennst du jede Folge?
Natürlich.
Du?
Aber
ich habe alle auf DVD.
Echt?
Ja.
Muss ich mir mal ausleihen. Die kann man nämlich nicht streamen.
Okay.
Also
Können wir dir aushelfen?
Ja, sehr gut. Ist,
die beste jemals produzierte.
Definitiv.
Ja, definitiv. Das ist ja unstrittig. Ich habe das als Kind gesuchtet, geradezu als Kind. Ja, da habe ich schon angefangen.
In den ersten Staffeln, das hört leider am Ende auf. In den ersten Staffeln machen die ja auch bei fast jeder Reha noch den Thorax auf.
Die waren immer irgendwie up to date. Also von daher, das war schon schön.
Auch manchmal drüber.
Ja, Klemmschell.